In dieser Woche findet wieder das alljährliche Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Motto der Veranstaltung: im Geiste des Dialogs. WEF-Gründer Klaus Schwab ist nicht mehr mit dabei. An seiner Stelle dirigiert BlackRock-Chef Larry Fink das Forum. Woke-Agenda und Klimahysterie haben ganz offensichtlich ausgedient. Die Welt ist multipolar geworden. Die EU am Abstellgleis. Trump hält die Welt in Atem. Auch das WEF kann sich dem nicht verschließen, sonst landet es selbst am Abstellgleis. Das bestätigte auch Brende Borge, CEO des Forums. Der Kompromiss bei der Themensetzung ist deutlich erkennbar. 5 Kernbereiche, zurückhaltend formuliert, mit Fokus auf Zusammenarbeit, Wachstum, Wohlstand und Innovation mit Verantwortung. 65 Staats- und Regierungschefs samt 3000 Delegierten pilgerten trotzdem nach Davos. Vielleicht um den Stargast des diesjährigen Forums, US-Präsident Donald Trump, live mitzuerleben. Der crashte schon im Vorjahr das Programm und wird auch diesmal wieder für politisch korrekte Schnappatmung sorgen. Viel Widerspruch wird er nicht ernten. Die Staatsführer haben Angst, selbst entführt zu werden. Was sich sonst noch in Davos tut, fasst meine Kollegin Cornelia Kirchweger jetzt zusammen. Grüß dich, Conny. Servus, Cornelia.
Grüß dich, Ben.
Freut mich natürlich wieder, so eine berühmte Gesprächspartnerin zu haben. Deine Statements zum Thema EU beim AWEF gehen ja durch die Decke, schon über Millionen Klicks im Netz, wie man sieht.
Ja.
Also sehr erfolgreich, eine begehrte Frau. In dieser Woche findet ja zum 56. Mal das WEF in Davos statt, in einem Jahr, in dem ziemlich viel passiert ist. Schlägt sich das dort auf die Agenda nieder?
Es schlägt sich schon nieder. Der Ton ist sanfter geworden. Die Weltrettungseuphorie ist weg, auch der Anspruch darauf. Man sieht auch, dass Larry Fink hier hinter den Kulissen arbeitet. Ich würde mal sagen, ganz oben arbeitet Trump an einem Wechsel im WEF, nämlich einem inhaltlichen Wechsel. Und im Vorjahr war das Motto Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter. Heuer steht es ganz im Dialog. Der Geist des Dialogs schwebt über dem WEF. Und sehr interessant war, dass Larry Fink im Vorjahr im Business Council schon kritisiert hat, dass der Ausstieg aus den Fossilen ohne Strategie passiert ist, weil man offenbar nicht die Kosten für die Durchschnittsbürger und die Schwellenländer berücksichtigt hat. Im heurigen Risikobericht, den das WEF immer bekannt gibt, ist die Umwelt nicht mehr das große Problem. Es ist weiterhin die Desinformation, aber auch eine fragmentierte Welt und die Polarisierung der Gesellschaft. Was ich sehr interessant empfunden habe, war die heutige Rede von Brende Borge, dem CEO des WEF, der schon seit 2017...
Ist der Nachfolger von Klaus Schwab.
Nein, der Nachfolger von Klaus Schwab ist Larry Fink, aber Brende Borge ist ja schon seit 2017 der CEO des WEF. Ein norwegischer Politiker.
Der die operativen...
Er ist ein Manager eigentlich, aber ich denke, die politischen Vorgaben kommen nicht von ihm. Aber... er hat heute sehr, sehr interessant in einer Brandrede, faszinierenden Brandrede, gefordert, dass das WEF sich ändern muss. Es ist ein Elitenverein, ein Schulterklopferverein. So kann das nicht weitergehen. Die Menschen, die außen sind, außerhalb dieses Forums, wissen gar nicht, was hier gesprochen wird. Er will kontroversielle Diskussionen sehen. Er will nicht mehr, dass in den Panels und den Diskussionsrunden jeder dem anderen zustimmt. Man muss andere Meinungen, mit denen man nicht übereinstimmt, gelten lassen und daraus lernen. Und er spricht auch davon, dass man hier Themen hereinbringen muss, wie zum Beispiel die KI. Die Eigentümer haben davon profitiert bisher, die Menschen gar nicht. Im Gegenteil, es wird ein Bumerang werden für die Masse der Menschen, weil alle Jobs verloren gehen. Und er sagt, wir stehen auch vor einem riesigen Kapitalismus-Test, denn der Turbokapitalismus hat nicht Wohlstand für alle geschaffen. Jetzt beginnt ja eine Phase, wo man den Wohlstand wieder reduziert, aus verschiedenen Gründen. Und er sagt, das Ziel des WEF ist nicht Einigkeit, sondern Verständnis. Und es muss auch nicht sein, dass das WEF immer in Davos stattfindet. Es könnte auch in Detroit oder woanders stattfinden. Es könnte also ein Wanderzirkus werden. Und das will er in den nächsten Jahren umsetzen. Heuer, die großen Themen wurden ja schon in der Anmoderation genannt. Der Risikoreport gibt auch zu, dass mit dem Eintritt ins Jahr 2026 die Welt am Abgrund steht, was immer das bedeutet, weil die Regeln und Institutionen, die über Jahrzehnte Stabilität gewährt haben, nicht mehr gültig sind. Für mich ist das noch ein Einbau der linken Gruppierung im WEF. Ich denke, es wird nicht so tragisch werden, aber das WEF wird sich ändern müssen.
Man kann jetzt eigentlich sagen, wir erleben gerade eine Neuordnung der Welt, eigentlich von Grund auf. Ich habe letzte Woche hier Eike Hammer, den bekannten Ökonomen, zu Gast gehabt, also mit ihm gesprochen, der sagt das genauso. Also, dass hier ein absoluter Dogmenwechsel stattfindet und es nicht mehr so ist wie vor einigen Jahren noch. Ja. Das Forum ist ja eine Art Weltausstellung für Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Wir wissen ja, wer kommt denn da alle eigentlich?
Es kommen 65 Staats- und Regierungschefs, 850 CEOs von Unternehmen, 3000 Delegierte, sehr viele Hightech-Firmen, das ist auffällig. Es ist dabei Microsoft, Nvidia, Google DeepMind, dann gibt es noch den Meta AI, Palantir, Cybersecurity, die CrowdStrike und natürlich Transhumanist. Yuval Harari ist natürlich auch dabei, hat gleich zwei Auftritte in Diskussionen. Die UNO ist vertreten, UNO-Chef ist da, der WHO-Chef ist da, NATO-Chef Rutte, Weltbank-Chef, EZB-Chefin, Währungsfonds und Welthandelsorganisation und Generalsekretär der OECD. Wer ist nicht dabei? Irans Außenminister wurde ausgeladen auf Druck von Menschenrechtsgruppen. Aus Dänemark kommt der Außenminister, Grönland ist nicht vertreten, weil die eben in Brüssel beschäftigt sind mit ihrer Krisensitzung, nachdem sie 30 Mann hoch nach Grönland geschickt haben und Trump das als Einbruch in seine Sphäre empfunden hat. Der Premier von Kanada und so weiter. Also es sind viele Staats- und Regierungschefs da. Das Programm aus meiner Sicht, auch von der Thematik, spiegelt aber schon eine Zurückhaltung und eine Neuorientierung wider.
Vor wenigen Stunden hat ja sogar Ursula von der Leyen dort gesprochen. Du hast dir die Rede angehört. Was sagt sie denn?
Sie will sich ein eigenes Europa schaffen, mit einer eigenen Wirtschaftsstruktur, mit einer eigenen Verteidigungsstruktur, Finanzstruktur. Ihre Auffassung von Demokratie muss in Europa gelten, sprich Diktatur soll weiterhin aufrechterhalten bleiben nach den Werten Frau von der Leyen. Europa braucht ein Bewusstsein für Dringlichkeit, sagt sie, und sie zählt dann auf, wie viel Geld man ausgibt für die Verteidigung der Ukraine, 90 Milliarden für die nächsten zwei Jahre. Und sie sagt auch, dass die Europa Startups hat, die in der KI führend sind. Und wir unterstützen Trump auch in der arktischen Sicherheit. Das beweist Finnland, weil es ja Eisbrecher den USA verkauft, also man mit Eisbrechern allein Sicherheit herstellen könnte. Und sie spricht auch davon, dass sie eine Struktur für Grönland aufbauen will, sprich, man muss nochmal Geld in die Hand nehmen, um für die Sicherheit Grönlands zu sorgen. Das will sie in diesem Jahr ausarbeiten. Ukraine bekommt 90 Milliarden Euro für die nächsten zwei Jahre und Russland ist der böse Bube, wie immer. Und sie widerspricht also in einem Punkt Trump ganz vehement. Die Grönland und das dänische Königreich hat die absolute Solidarität der EU und steht nicht zum Verkauf. Und man muss die Souveränität dieser Länder gewährleisten.
Also wieder sehr bemühte Anstrengungen, wo man aber davon ausgehen kann, oder dass das nicht sehr von langer Dauer sein wird oder von selbst vom Bestand.
Trump wird dir wieder eine, wie soll ich sagen, vor den Latz knallen, wie er es schon öfter getan hat. Sie glaubt wirklich, sie kann sich mit diesem Mann messen in ihrer anmaßenden Art und Weise. Interessant ist auch, dass der Verteidigungskommissar Kubelius jetzt wieder ein Gespräch gehabt hatte. Sie wollen eine europäische Armee. Und zwar sollen hier 100.000 Mann hoch mehr oder weniger die US-Armee ersetzen. Also man spricht eigentlich schon von einer Gegen-NATO oder von einer europäischen NATO, die dann natürlich nicht mehr NATO heißen darf. Die dänische Premier Frederiksen hat ja schon gesagt, wenn sich Trump die Grönland aneignet, dann ist das ist die NATO zu Ende. Das wird dem Trump ziemlich wurscht sein, weil die NATO besteht sowieso zu 29 Ländern nur aus europäischen Ländern. Das interessiert ihn gar nicht.
Donald Trump, ja, der Gott sei bei uns dieser ganzen Veranstaltung oder für einen Großteil, der kommt ja morgen und wird morgen seine Rede halten. Nicht alle sind glücklich, dass er überhaupt kommt. Was hört man denn da schon vorab aus dem Gebüsch?
Also ich freue mich auf die Rede und ich werde da sehr genau zuhören und am Donnerstag doch zu Stellung nehmen hier wieder. Ja. Die linken Medien haben natürlich Schnappatmung und Nervenzusammenbrüche, weil Mr. Trump selber hierher kommt und wieder umrühren wird. Reuters hat schon gesagt, aber immerhin, Reuters hat erkannt, dass Davos sich darauf vorbereitet, sich Trumps Willen zu beugen. Und das hat er ja schon bestätigt, der Borgebrände.
Trump hat ja schon im Vorjahr mit seiner Anti-Woken-Agenda, also das ganze WEF-Programm, de facto konterkariert. Ja. Ne? Und was dürfen wir denn heuer von ihm erwarten?
Also er wird natürlich zu all diesen Themen Stellung nehmen. An vorderster Stelle Make America Great Again und America First, das wird er weiterhin betonen. Aber er wird natürlich breitseite gegen die EU fahren. Er wird wieder bestätigen, dass er Grönland braucht, aus Sicherheitsgründen. Er wird Russland und Ukraine-Krieg wieder zurückweisen an die EU. Das hat er übrigens gestern gesagt. Die Europa sollte sich mehr um Russland und die Ukraine kümmern und nicht um Grönland.
Wir haben ja schon also diese komplette Trendwende oder diese 180-Grad-Wende bei Friedrich Merz erlebt, der plötzlich auf einmal von einer Partnerschaft mit Russland spricht, ja, etc., die ja eigentlich undenkbar war.
Das hat auch Borgebrände gesagt in seiner Rede. Man muss mit den Leuten reden, mit denen man bisher nicht gesprochen hat oder nicht sprechen will. Und dazu gehört auch Russland natürlich. Und da möchte ich noch sagen, es ist ja für Russland zugegen der Chef, Kirill Dmitriev, das ist der CEO des russischen Investmentfonds, ein mächtiger Mann, der ja schon seit Wochen in Miami mit dem Schwiegersohn von Trump über Investmentmöglichkeiten der USA in Russland diskutiert. Der wird dort sein, nicht offiziell als Russe, weil das darf er nicht, also als Diplomat. Und er wird sich am Rande sicherlich mit Kushner und anderen Leuten und Witkow.
Also die wirklich Wichtigen, die Dinge wirklich bestimmen, die werden sich...
Die Side-Events in abgeschlossenen Räumen sind die Plätze, wo die Politik ausgeschnapst wird.
Wo die Musik spielt. Du hast Stichwort Grönland schon gemacht. Das ganze Thema ist etwas seltsam. Dieser Vorstoß von Trump befremdet die meisten Menschen. Meint er das jetzt als Spaß? Ist das ein Gag? Warum ist er wirklich so erpicht darauf? Und warum kommt das praktisch aus heiterem Himmel und irritiert den Rest der Welt?
Es kommt nicht aus heiterem Himmel, weil in den USA wurde ja schon ziemlich lange diskutiert über einen Kauf von Grönland. Das ist kein neues Thema. Aber USA haben Alaska gekauft, sie haben Louisiana gekauft vor 200 Jahren und haben damit ihr Territorium vergrößert. Für Trump ist es eine Art geostrategische Immobilie, mhm, und er wird auch alles daran setzen, dass er das bekommt. Und macht er einen Witz? Nein, er macht keinen Witz. Er kann sich dieses Grönland auf verschiedene Arten holen. Entweder er presst Europa wieder und lässt ihnen das Gesicht wahren, damit es da irgendeinen Deal gibt, Assoziierungsabkommen, mhm, wäre möglich. Geostrategisch, ja, ist Grönland wichtig. Es hat viele seltene Erden. Es ist ein riesiges Wasserreservoir. Und es hat wichtige Seerouten, die auch Russland und China benutzen und brauchen. Und China ist natürlich ein Konkurrent. China ist schon vor Ort und fördert, schürft seltene Erden. Da gibt's ja jetzt sowieso eine Streiterei. Und was aber ein Problem ist, ist 2009 hat Grönland den Autonomiestatus bekommen. Das heißt, es kann per Referendum selbst entscheiden, ob es sich von Dänemark lösen will oder nicht. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Trump sich Grönland einverleiben kann. Das wird noch spannend, ob Grönland hier nachgibt. Der neue Premier Nielsen ist momentan mit Frau Frederiksen, der Premier von Dänemark, auf einer Linie. Frau Frederiksen ist übrigens eine Young Global Leader des Schwab-Forums, mhm, ist dort groß geworden. Und es wird spannend. Russland ist nicht der große Feind in der Antarktis. Russland anerkennt Grönland als dänisches Territorium. Und hat ja seine Routen eher im Osten, der Barentssee. Wichtig für Russland ist diese Lücke zwischen Grönland, Island und Großbritannien, weil das ist eine Engstelle, eine maritime, und die braucht Russland.
Auch wenn man sich das anschaut, also geologisch und geografisch gehört ja, auch laut Wikipedia, Grönland eindeutig zum amerikanischen Kontinent. Also das wäre jetzt schon einmal abgehakt. Und auch Dänemark hat sich ja immer nicht immer so fein verhalten gegenüber den Grönländern. Und ja, man muss sagen, es wohnen ja dort nur ja, knapp 60.000 Menschen.
Es gab ja immer die Bestrebungen Grönlands, sich von Dänemark zu lösen. Und seit 2009 ist das möglich. Jetzt schweißt scheinbar der Druck von Trump die Grönländer und Dänemark wieder zusammen.
Ja, aber das ist nur ein Strohfeuer mehr oder weniger. Wenn Trump sich etwas Zeit lässt und die Grönländer umwirbt und ein bisschen charmant ist, dann glaube ich, könnte das auch ganz stillschweigend.
Er hat auch gestern wieder gesagt, Grönland ist von entscheidender Bedeutung für die nationale und für die Weltsicherheit. Es gibt kein Zurück. Darüber sind sich alle einig.
Also er macht ernst. Müssen wir mit Szenen wie in Venezuela rechnen?
Es wäre amüsant, das zu sehen. Ich denke nicht. Ich denke nicht. So weit wird es nicht kommen. Er wird das wahrscheinlich mit einem Assoziierungsabkommen lösen. Verteidigung gegen Wirtschaft. Das macht er ja auch auf einigen Pazifikinseln so.
Money talks, bullshit walks. Investoren aus dem Umfeld von Donald Trump, die wittern schon Morgenluft. Die freuen sich natürlich, dass das in die Gänge kommt. Was passiert da hinter den Kulissen?
Ja, ein guter Freund vom Herrn Trump ist der Ronald Lauder, der von Kosmetikkonzern bekannt ist, aber der hat natürlich noch andere Dinge.
Congress.
Auch, ja. Und er hat Trump schon vor einiger Zeit vorgeschlagen, Grönland zu erwerben. Warum? Er hat auch einen Kommentar dazu geschrieben in der New York Post im letzten Februar. Lauder und Trump haben dieselbe Schule besucht, kennen sich gut. Und Lauder hat ein trilaterales Abkommen zwischen Grönland, Dänemark und USA vorgeschlagen zur Formalisierung der arktischen Zusammenarbeit. Aber er selber hat ja in eine Investmentgruppe investiert, der Herr Lauder, um unter anderem ein Wasserkraftwerk am See, an einem See im Süden von Grönland zu pushen. Und er hat auch noch in Greenland Water Bank investiert. Das ist ein Luxuswasserabfüllkonzern. Also da möchte er schon was mitnaschen. Jeff Bezos, Bill Gates, Michael Bloomberg sind dort. Investoren von Koboldmetall, Unternehmen, das mit KI nach seltenen Erden sucht. Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat sein Risikokapitalfonds in Koboldmetalls investiert. Es geht im Grunde um die Schürfung der Ressourcen, um die Förderung der Ressourcen, um Einfluss, um gute Kontakte zur politischen Führung. Peter Thiel hat auch, ist einer der Geldgeber von einem Start-up, wo es den Bau einer deregulierten Freiheitsstadt in Grönland erforscht werden
soll. Also die üblichen Verdächtigen sind alle.
Ja. Und auch der Handelsminister Howard Lutnick von Trump, der hat auch in ein Unternehmen investiert, das in Grönland Ressourcen führt.
Kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu einer Frage, die den WEF betreffend, und zwar im Zusammenhang mit der Corona-Politik. Welche Rolle hat der WEF damals gespielt
bei der Corona-Politik? Eine zentrale Rolle, weil dort haben sich natürlich die damaligen linken Globalisten alle getroffen, die ganzen Pharmavertreter und so weiter. Das wurde ausgeschnapst schon über die Jahre, dass man so ein Pandemie-Planspiel, ein globales Planspiel auf die Beine stellen will. Die großen Unternehmer haben sich alle schon ausgerechnet, was gewinne ich durch die Lockdowns, was gewinne ich durch eine Impfpflicht, was gewinne ich auch durch die Schocks, die Menschen bekommen, durch eine völlig veränderte Lebenssituation. Und die Reichen sind noch reicher geworden. Das sagt auch ein ORF-Bericht, der jetzt kürzlich veröffentlicht wurde. Seit März 2020 hat sich das Vermögen der Milliardäre inflationsbereinigt um 81%, fast um das Doppelte auf 8,2 Billionen Dollar verstärkt. Der Amazon-Chef Bezos hat während der Pandemie an einem Tag an die 13 Milliarden Dollar verdient, weil ja alle natürlich online bestellt haben und so weiter. Und das hält an bis heute. Man wusste auch, dass dieser Trend anhalten wird. Es ist bequem zu bestellen. Temu hat irgendwie auch mitverdient, natürlich, der Chinese. Mhm. War aber auch beim Event 201 Planspiel dabei, die Chinesen. Und Musk verdient in 4 Sekunden durchschnittlich das weltweite Jahreseinkommen. Und Bill Gates hat natürlich einen goldenen Treffer gemacht mit seiner Gavi, das durchschnittliche Einkommen, ja, mit Bill Gates, mit seiner Impfallianz und der Beziehung zu den Pharma. Und von der Pharma rede ich gar nicht, was die verdient haben.
Also ein riesiger Coup eigentlich.
Es war ein riesiger Coup, wo sich wirklich die Reichen bereichert haben, strategisch. Und diese Leute haben natürlich einen großen Einfluss auf die Politik und das könnte gefährlich werden.
Ja, aber momentan diese Wechsel, diese Änderungen, die im Gange sind, die darf man ja wirklich zart positiv beurteilen. Wie geht's dir damit?
Also ich sage, ich bin Trump dankbar dafür, dass er die Zündschnur angezündet hat für einen Wechsel in dieser Ordnung, die in Europa sich anbahnt, nämlich eine absolute Diktatur in jeder Hinsicht mit größenwahnsinnigen EU-Kommissaren und einer größenwahnsinnig erscheinenden Frau von der Leyen. Sie wird das nicht mehr durchziehen können, was sie will. Und der Pragmatiker Trump, man kann von ihm halten, was er will. Er hat auch ein Statement gesetzt mit America first, make America great again, weil damit auch klar ist, Staaten haben das Recht, für ihre Bürger zu sorgen, souverän zu sein und in diesem Sinne Politik zu betreiben, ohne Zensur, mit Meinungsfreiheit, mit einer florierenden Wirtschaft, die nicht auf Regulierung basiert, sondern auf Wettbewerb, Leistungsträger, Mann und Frau, das ist auch wichtig, denn hier ist eine Verbiegung der Gesellschaft im Gange, die ist unfassbar. Was hier an jungen Leuten im Grunde geschlechtlich traumatisiert wird, das wird man erst in 5, 6, 10 Jahren feststellen können. Also da muss ich sagen, ich bin Trump dankbar, weil er hat den Anstoß dazu gegeben und das wird spannend. Wir sitzen gerade in einem großen Schauspiel, etwa so wie 89, als der eiserne Vorhang gefallen wird. Es wird sich hier dramatisch, werden sich die Dinge ändern.
Liebe Conny, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und danke für dieses Gespräch.
Gerne.